es gibt viel mehr Hunde, die richtig krasse Trauma erlebt haben. Richtig krasse Sachen. Und natürlich können die das nicht einfach abschütteln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Tierärztin. Und heute möchte ich mal wieder über das Thema Stress beim Hund sprechen. Es ist ein super wichtiges Thema und alle, die mich ein bisschen besser kennen und mir schon folgen, die wissen natürlich auch, dass es mir die falsch verstandenen Stressis, wie ich sie immer liebevoll nenne, ganz, ganz arg angetan haben. Ich liebe Hunde, die alles mitbekommen, hochsensibel sind, super, super schnell reagieren, weil ich zum einen natürlich seit klein auf mit Hütehunden zusammenlebe. Und ich glaube, bei Hütehunden sehr viel von dem, was ich gerade gesagt habe, zutrifft. Und weil ich es so, so sehr liebe, auch einfach immer wieder zu erleben, wie viel sich verändert in dem Moment, wo die Menschen wahrnehmen, hey, das ist ja überhaupt nicht stur, dominant, aufmüpfig und was da nicht immer alles gesagt wird über diese Hunde, sondern die sind überfordert. Und ja, wenn man dann so richtig vermitteln kann, wie feinfühlig die sind, was die alles mitbekommen und wie toll und schnell die lernen und wie sehr die ja auch dann wirklich mit dem Menschen Spaß haben, in dem Moment, wo so dieser Druck rausgeht und auch ja, diese ganzen Etiketten weggenommen werden, die natürlich auch den Blick auf den Hund prägen. Ja, wenn man da so ein, hey, dein Hund ist aufmüpfig und da musst du gegenhalten oder sonst, ne? Da werden dann, wer weiß, was für Szenarien aufgemacht, wo man natürlich Unsicherheiten sät, auch Ängste. Und wenn man sieht, wenn das alles weggenommen wird und dann mit einem weichen, ehrlichen, wohlwollenden Blick auf diesen Hund geguckt wird und wenn ich dann miterleben darf, wie Hund und Mensch wieder ein Team werden und zusammenwachsen und einfach Freude und Spaß an ihrem Alltag haben, das ist für mich unfassbar unbezahlbar. Und ja, wahrscheinlich gerade deshalb, aber eben auch, weil ich, seit ich klein bin, mit Hütehunden eben zusammenlebe und die haben einfach mein Herz, dieses Sensible und dieses alles mitbekommen und das Schnelle und auch schnell reagieren können. Und ja, weil ich es eben auch so liebe, sie zu beobachten. Und dann weiß ich ganz genau, was gerade da im Kopf los ist und was gleich passieren könnte. Und wenn man dann so ein Team ist, was ich miteinander verständigt quasi so gefühlt überblicke, eben weil sie so fein sind, das ist für mich einfach unbezahlbar. Und deshalb liebe ich diese, ja, Sensibelchen. Und deshalb möchte ich heute auch einfach nochmal wieder über das Thema Stress sprechen. Das ist was, wenn du so in meine Podcast-Folgen guckst. Boah, ich glaube, das ist heute sogar schon die 174. Folge. Unglaublich. 174 Mal habe ich hier gesessen und ins Mikrofon gesprochen. Wirklich unglaublich. Naja, also wenn du da mal so durchguckst, dann siehst du, dass ich regelmäßig über Stress bei Hunden spreche. Und das hat einfach den Hintergrund, dass es, wie gesagt, eines meiner Lieblingsthemen ist. Und auf der anderen Seite eben auch ja immer wieder so in der Hundebubble hochkommt. Und gerade aktuell sind wir ja in so einer Lebensphase der Gesellschaft, wo so Schnelllösungen gesucht werden und bitte irgendwie auf alles super einfache Antworten. Und dementsprechend findet man da natürlich auch wieder einiges zu Hunden, die gestresst sind, wo ich einfach sage, so, ich möchte da gerne so ein Gegengewicht zu bringen und wieder mein Wissen mit dazugeben. Ja, also wie kann man dem Hund helfen und ja, was bedeutet das überhaupt? Wie erkennt man Stress und was sind auch Ursachen für Stress? Und da möchte ich heute einfach mal wieder so einen Rundum-Überblick geben. Und ich kann schon ankündigen, ich werde am Ende über unsere 5-Tage-Challenge sprechen. Wir bereiten gerade im Hintergrund ganz fiebrig eine 0-Euro-5-Tage-Challenge vor. Und das solltest du dir echt nicht entgehen lassen. Also bleib bis zum Ende, da erzähle ich ein bisschen mehr. Wenn du sagst, hey, ich will mich sofort anmelden, du hast gesagt, was, 5-Tage-Challenge, 0 Euro, geh einfach auf docs-connection.de/willkommen. Und ganz oben der erste Button, der führt dich dann zur 5-Tage-Challenge. Aber ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes. Also, was ist denn Stress beim Hund? Also, ja, man kann erstmal sagen, es ist so ein Thema, was nicht nur uns Menschen betrifft, sondern auch ganz genauso den Hund. Da sage ich immer ganz klar, also es hat auch nichts mit Vermenschlichung zu tun. Wir sind halt Säugetiere, ja, und wie das da so funktioniert mit Hormonen, Neurophysiologie und Psychologie, das ist einfach, ja, wir sind halt Säugetiere, ja, und genauso wie das bei uns Menschen ein Thema ist, ist das auch beim Hund ein Thema, wo man natürlich auch wieder jetzt ganz groß drauf schauen könnte, aus einer weiten Entfernung im Sinne von, wie hat sich denn die Gesellschaft verändert, dass sowohl Menschen wie auch Hunde mehr Stress empfinden, wobei man mit den Hunden natürlich jetzt keine Fragebögen durchgehen kann, da fragt man dann die Menschen. Aber so grundsätzlich, wie kommt das, dass so dieses mehr Stressgefühl überall da ist? Das hat mit Sicherheit was mit schneller, weiter, besser, mit allem, was da so auf uns einprasselt, zu tun. Und bei Hunden, wenn ich es mit ganz früher vergleiche, als ich Kind war und wir einen Hund hatten, war es wirklich so, dass es ja in der Straße bei uns damals noch, ich glaube, einen weiteren, genau, sie waren zu zweit da. Und jetzt ist es so, wenn ich meine Eltern besuche, die wohnen immer noch in der gleichen Straße, da ist hinter jedem Gartenzaun ein Hund. Und ja, es ist enger geworden, voller geworden. Die Ansprüche sind extrem ins Unermessliche gestiegen. Da kommen viele Sachen zusammen. Ja, aber grundsätzlich kann man eben sagen, Stress an sich hat natürlich Auswirkungen auf den Körper. Und genau wie bei uns diese Unterscheidung, ist das so kurzfristiger Stress, ja, der natürlich auch von der Natur mehr als nur sinnvoll eingefädelt ist sozusagen, weil der Stresszyklus, also wenn so das Stresssystem in Wallung kommt, dann führt es dazu, dass Energie freigesetzt wird und was eben dabei hilft, mit Herausforderungen besser umgehen zu können, beziehungsweise sie eben auch schaffen zu können und überwältigen zu können. Also von daher gesehen, wenn man das so ganz platt sieht, hey, Stresszyklus macht ja oder stellt Energie für unseren Körper bereit und rettet uns sozusagen den Poppes in Situationen, wo man zum Beispiel gejagter ist, dann ist das echt super gut, dass das so eingefädelt ist und so läuft. Aber wenn dann Stress zum Dauerzustand wird, ja, oder immer wieder sich auch summiert und so der Körper gar nicht runterkommt, dann wird es natürlich zu einem Problem mit allerhand gesundheitlichen negativen Nebeneffekten. Diese Unterscheidung guter oder schlechter Stress, das wurde ja früher ganz intensiv gemacht, ist so grundsätzlich erstmal was, wo ich sage, das macht ja nicht so wirklich Sinn, wenn man sich anguckt, das Stresssystem kommt in Wallung und dann passiert, was passiert im Körper, ja, mit allen Hormonen und allem, was da dazugehört. Ob das jetzt guter, schlechter Stress ist, was ich unterscheiden würde, da jetzt so ein menschliches Beispiel reingebracht, wenn man so einen selbstgewählten Stress so ein, ich habe jetzt irgendwie Lust auf so einen Nervenkitzel und bin voll aufgeregt und habe schwitzige Hände und ich spüre, mein Puls steigt und ja, sowas, das ist ja selbstgewählt. Wenn, was ist ein gutes Beispiel? Wenn ich zum Beispiel meine 0-Euro-Live-Webinare gebe, am 13. April ist es wieder soweit zum Beispiel. Da bin ich auch aufgeregt. Ja, das ist was, wo ich dann aber sage, das ist selbst gewählt. Und ich könnte, wenn man jetzt mal den sozialen Druck ein bisschen wegnimmt, natürlich zu jedem Zeitpunkt sagen, nee, das lasse ich jetzt doch. Das ist mir gerade too much. Und eben weil da diese Selbstwirksamkeit dahinter steckt, ist das was, wo man jetzt sagt, das hat nicht die Auswirkungen wie ein summierter, andauernder, sich wiederholender oder wirklich auch stetig bleibender Stress. Ja, der dann vielleicht auch noch so ist, dass ich nicht auskomme. Also das ist ja gerade was, wenn man sagt, da ist so ein Stress, ein Dauerzustand. Das sind ja dann Situationen mit dem Rücken zur Wand, wo man eben nicht einfach sagen kann, hey, ich will jetzt hier bitte von meiner Selbstwirksamkeit Gebrauch machen und ich mag nicht mehr, ja, weil man da nicht rauskommt. Also das ist durchaus zu unterscheiden. Aber auch da hat dieser Moment mit diesem selbstgewählten Stress natürlich Auswirkungen auf den Organismus, dass man das dann danach spürt, dass man Regeneration braucht, dass man darauf durchaus auch achten sollte, dass man danach ein Päuschen einlegt, ja. Also auch das geht ja nicht einfach so am Körper vorbei. Und genau das meine ich mit guter, schlechter Stress. Also auch da, ja, wenn das ein Dauerzustand ist, ich habe da mal in einem Buch was gelesen, da wurde so gesagt, wenn wir Menschen die ganze Zeit in diesem hochgradig stressenden Verliebtheitsgrad bleiben würden, ja, wie das so ganz am Anfang ist von einer neuen Liebe, so auf Wolke 7, man hat keinen Appetit mehr, man schläft kaum noch, man ist da richtig auf Droge, könnte man schon fast sagen. Das wäre ja etwas, das würde der Organismus einfach nicht packen als Dauerzustand, ja. Und genau das ist es eben auch, ja. Wenn so ein guter Stress, wie man dazu früher immer gesagt hat, ein Dauerzustand ist, hat das halt für den Organismus auch negative Auswirkungen. Ich habe übrigens auch, das fällt mir gerade ein, einen langen Blogbeitrag bei mir auf der Homepage. Ich packe den Link einfach auch mal in die Shownotes, falls du dir denkst, hey, ich mag danach auch noch was lesen, ich mag da Zeit investieren. Der Blogbeitrag geht über, wie Stress das Lernen beeinflusst. Ja, da gab es ja auch so einige Tests. Da habe ich was reingemacht, auch mit Quellenangaben. Das verlinke ich dir mal in den Shownotes, weil das finde ich auch immer recht interessant, wenn man da noch so ein bisschen in die andere Ecke. Aber das mag ich jetzt heute gar nicht auch noch mit reinbringen in die Folge. Weil auch das nämlich dann, ne, diese Stresshormone, die da im Körper zirkulieren, haben natürlich auch Auswirkungen auf das Lernen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, weil ich es genannt habe, mit dieser Phase von totaler Verliebtheit, kaum Schlaf, ich brauche keine Nahrung. Da ist so mit, ich studiere jetzt mal ordentlich und lerne ordentlich halt auch nicht so, ne? Ich weiß nicht, ob man sich da noch so dran erinnert. Ich kenne diese Phasen noch aus dem Studium und kann sagen, viel gelernt habe ich in der Zeit nicht. Und ich glaube, im Langzeitgedächtnis ist es auch nicht geblieben. Ja, wir gehen mal zu den Ursachen für Stress beim Hund. So häufigste Stressauslöser, die jetzt natürlich nicht alle, aber so die häufigsten mal genannt, habe ich an oberster Stelle Schmerzen und gesundheitliche Probleme, weil wir ja beim Hund einfach da quasi das Kommunikationsproblem haben. Der kann nicht sagen, ey, mir tut das und das weh, sondern der ist darauf angewiesen, dass wir seine Körpersprache richtig deuten, sein Verhalten, sein verändertes Verhalten richtig werten, bewerten und daraus Schlüsse ziehen und ihm helfen. Ja, also gerade Schmerz ist wirklich so eine ganz, ganz heftige Sache, die Kreise zieht. Man weiß, dass Hunde, die unter Schmerzen leiden, auch geräuschempfindlich werden. Ja, also gerade wenn du sagst, hey, mein Hund war das schon immer, wir haben super dran trainiert und dann kommt plötzlich wieder eine Phase, wo man sagt, boah, hat sich das verschlechtert, richtig krass. Ich würde sofort auf die Suche nach Schmerzen gehen, ja, weil das ist wirklich so eine Red Flag, die ganz, ganz deutlich auch dafür sprechen kann. Und ich würde das checken lassen auf jeden Fall. Also da bin ich wirklich gerade, was so Schmerzen anbelangt, bei, der kann mir das nicht wirklich sagen. Der ist darauf angewiesen, dass ich es erkenne. Hey, ich gehe lieber einmal umsonst, ja, als einmal zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Thema Schmerzen, wie kann man da rangehen, wenn man den Verdacht hat? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten jetzt. Natürlich ganz klar, ich sage das ja auch immer wieder, ein Hundetüff quasi bei deiner Tierarztpraxis. Da gehört für mich natürlich auch unbedingt dazu, die Zähne checken regelmäßig, so wie das beim Menschen auch dazu gehört. Und ja, auch beim Hund gehört da ein Röntgenbild dazu, weil so von außen kann man nicht wirklich ordentlich und gerade so schmerzhafte Sachen mach da oder lass da auch ein Röntgenbild machen, ja, also Zähne checken lassen. Grundsätzlich das Gangbild, wie ist er, ja, muskulär, rechte Seite, linke Seite im Vergleich, fällt da vielleicht auf, dass er auf der einen Seite deutlich weniger Muskulatur hat, dann würde das schon dafür sprechen, dass er da eine Schonhaltung einnimmt. Und man weiß da auch, wie man so abtastet. Auch PhysiotherapeutInnen finde ich da super mit ihren sehenden Händen, wenn sie dann Verspannungen spüren und eben auch auf muskulärer Ebene Unterschiede feststellen. Und gerade so diese Verspannungen, die sprechen ja dann auch wieder eine Sprache, was dafür spricht, dass irgendwie müssen da Schmerzen sein. Oder auch bei Ängsten, ja, gibt's Hunde, die dann, wenn sie gerade draußen starke Geräuschangst haben zum Beispiel, die laufen sehr, sehr angespannt draußen rum und ja, haben immer so diese Erwartung, ich sag dazu immer so platt, dass der Himmel ihnen auf den Kopf fällt. Und da kann man wirklich immer wieder auch feststellen, dass die, wenn das so ein Dauerzustand ist, auch sehr verspannt sind. Also das wären solche Sachen. Eine Probeschmerztherapie zum Beispiel, ja, dass man mal sagt, ich habe echt den starken Verdacht und da komme ich dann später auch nochmal zu, musste da unbedingt eine Geschichte zu erzählen, die mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, mit ich habe da einen Verdacht, und so eine Probeschmerztherapie kann da auch schon mal Aufschluss geben, wenn man eben sagt, ich führe Tagebuch, ich mache Videos, Fotos und habe das richtig im Blick. Und dann ja, guckt man mal, was passiert unter Schmerzmedikation. Das geht natürlich aber nur auch die ärztlich überwacht, dass man da mit einer Praxis zusammenarbeitet und eben auch, ja, natürlich schon vorher Untersuchungen hatte und da nicht wirklich was rausgekommen ist, aber man dennoch den Verdacht hat und bei der Physio vielleicht auch was rauskommt, wo man dann sagt, Mensch, jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt, wir haben da nichts Handfestes, aber irgendwie bin ich mir doch sicher, und ne, da dann sich entsprechend unterstützen zu lassen. Denn was so Dauerschmerzen anbelangt und dieses, hey, da ist nichts gefunden worden, ich hoffe wirklich, dass das so dieser einmalige Fall ist, den man in seinem Leben hat. Und das ist bei mir Einstein. Der hatte einen Autounfall, der ist jetzt schon über 2 Jahre her. Und der wurde danach natürlich geröntgt und wurde gecheckt und es ist nichts festgestellt worden. Aber er war seither total verändert und ein junger Hund, ne? Also kein alter Hund, wo man dann sagt, ja, das ist jetzt das Alter. Nee, wirklich ein super junger Hund, wo man eben sagt, du verhältst dich wie ein alter Hund und irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und super Stress dann auch beim Autofahren, wo man natürlich dann auch sagt, ja gut, ne, Autounfall, vielleicht mit Auto verknüpft, aber Training ging nicht voran und irgendwie, nee, da ist was komisch. Der hat super Stress beim Autofahren und ich habe dann natürlich mir Videos schicken lassen und genau darauf geachtet, wann ist das, wann zeigt der super deutliche Anzeichen für Stress und wie sieht der aus. Und für mich war das so, so deutlich, dass dieser Hund Schmerzen hat. Und dann wieder, nee, der hat nichts, war in der Praxis, es ist nichts gefunden worden. Auch Physio, die ganz klar aber auch Verspannungen gefunden hat und auch, nee, da stimmt auch muskulär was nicht. Und ich habe dann eben auch gesagt, hey, ne, Probeschmerztherapie unbedingt. Und dann haben wir das gemacht und da war dann schon eine Verbesserung, eine Veränderung zu sehen, aber nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Und ich bin da so stur geblieben und ich bin so, so froh, dass auch das Frauchen von Einstein wirklich mehr als einen Spitzenjob gemacht hat. Also ich kenne nicht viele, die das durchgezogen hätten. Also ich kann wirklich nur sagen, Einstein kann so dankbar sein, dieses Frauchen an seiner Seite zu haben. Ja, und bei der Untersuchung kam dann raus, dass der Hund seit über 2 Jahren mit einem luxierten Oberschenkel durch die Welt läuft. Und natürlich dementsprechend auch schon durch die Entlastung arthrotische Veränderungen im vorderen Bereich. Und der Hund hat unter so starken Schmerzen gelitten, dass dieses Schmerzmittel, was man dann mal zu einer Probeschmerztherapie nutzt, eben nicht ausgereicht hat. Und jetzt hat der Hund eine OP gehabt, Reha, Physio und bekommt eine super angepasste Schmerztherapie. Und das ist so ein veränderter Hund, da liegen Welten dazwischen, ja. Dieser Hund von jetzt hat nichts mehr mit diesem schmerzgebeutelten Hund zu tun von damals. der irgendwann auch Körperkontakt nicht mehr so wollte und kaum noch Spaß an irgendwas hatte. Und jetzt ist der total verkuschelter Kuschel und schläft im Auto und fährt völlig entspannt Auto und hat wieder Spaß und spielt und stracks draußen rum und lebt einfach sein Leben. Natürlich, ne? Nicht so wie, hey, wenn das schon damals gesehen wurde und ordentlich behandelt worden wäre, aber ne, hätte Fahrradkette, wir müssen jetzt damit arbeiten, wie es ist. Was ich dir mitgeben möchte mit dieser Geschichte ist, Schmerzen sind so wichtig, wenn es um Stress, um Verhaltensveränderungen und solche Dinge geht, ja. Ursache, die natürlich auch dazu gehört, Ängste. Ich habe das schon so ein bisschen hier und da einfließen lassen, so Geräuschängste zum Beispiel oder auch, ja, der Klassiker, ich habe Angst vor unbekannter Umgebung oder vor fremden Menschen, habe schlechte Erfahrungen gemacht im Lebensrucksack, Trauma, ja, all sowas. Ja, natürlich löst das Stress aus, vor allem, wenn da keine Abhilfe geschaffen wird. Angst zieht Kreise, das ist so ein ganz wichtiger Satz, dass das eben nicht, ja, wenn er jetzt ein paar Mal miterlebt hat, da passiert nichts, er hat es ja überlebt, dann wird er das ja packen und abhaken und dadurch lernen. Nee, ja, wenn ich mich schlecht fühle in der Situation, dann ist es eine Bestätigung für meine Angst und dann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr und die Hunde suchen die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage. Frust, auch ein ganz wichtiges Thema, gerade im Hinblick auf die Hirnentwicklung, Hirnreifung von unseren Hunden, uns natürlich auch, aber ne, wir sprechen hier über die Hunde. Frust bringt das Stresssystem in Wallung. Auch das wieder dieses, der muss aushalten lernen, den halte ich jetzt mal künstlich hier in dieser Situation, führt dazu, dass das Stresssystem weiter in Wallung bleibt und nicht runterkommt. Also genau das Gegenteil davon, gerade dieses starre, statische, mach jetzt hier Sitz und bleib, du hast es auszuhalten, ist quasi gegen alles, was so physiologisches Wissen uns hergibt, ja. Frustration ist ein großes Thema und gerade wenn man dann so altersmäßig in dem Bereich ist, wo man sagt, hey, Impulskontrolle geht mal gerade wieder voll zurück, dann ist Frust mehr da und je nach Trainingsmethoden dann natürlich auch. Und das bringt das Stresssystem voll in Wallung, ja, dieses Bedürfnisse nicht ausleben können. Zu wenig Bewegung wäre auch ein Thema, aber natürlich auch zu viel Bewegung, fehlende geistige Auslastung. Ich finde auch immer alles, was so mit Unvorhersehbarkeit zu tun hat, ja, das sind auch häufige Ursachen für Frust. Mal so, ja, ich habe jetzt hier überhaupt keine Erwartungssicherheit, wie das abläuft. Das führt auch zu Stress. Das wäre so. Ja, ich denke in der heutigen Zeit, ich probiere mal dieses Kurzvideo aus und den Tipp von TikTok und den Tipp von Insta und der Hund weiß dann irgendwann gar nicht mehr so, woran er eigentlich gerade ist. Und auch hier schließt sich quasi so der Kreis, wenn ich immer sage, Bedürfnisbefriedigung und Wohlbefinden, all das führt dazu, dass Entspannung eintreten kann und führt dann auch zu mehr Ruhe und dann schläft man besser, dann hat man besseren Tiefschlaf und wenn man besseren Tiefschlaf hat, dann kann man Stress besser verarbeiten und umgekehrt, wenn man zu wenig schläft, dann ist der Körper in einem Zustand von Stress. Also ne, das ist ja immer so, das eine bedingt das andere, also das ist so ein ganz großes System. Ja, Druck, also zum Beispiel Erziehung mit Druck, Zwang, Strafe natürlich grundsätzlich und da wären wir wieder beim Thema mit nicht vorhersehbar sein, auch Ängste haben vor der Person, von der man abhängig ist. Ja, ne, das führt natürlich zu Unsicherheiten und fördert dann auch wieder Ängste. Grundsätzlich die falsche Lebensumgebung habe ich mal noch mit auf die Liste geschrieben und so Erwartungen, die an den Hund herangetragen werden, wenn die Genetik nicht anerkannt wird, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal so ganz krasse Beispiele, wie zum Beispiel der Border Collie, der geräuschsensibel ist, der in Frankfurt City leben soll. Ja, natürlich am besten dann auch noch einer, der Angst vor Autos hat und Probleme mit Straßenverkehr oder so. Ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt, deshalb kann ich mir so einen Seitenhieb leisten. Ich weiß nicht, ob du aus der Nähe von Frankfurt kommst, so richtig viele Grünflächen und hundefreundlich ist es da im Stadtzentrum nicht gerade. Oder was ist noch ein Beispiel? Reizoffener Jagdhund zum Beispiel, der in eine Familie mit drei kleinen Kindern kommt, die alle am besten noch so im zwischen Krabbel und gerade so Laufen Alter sind. Oder was habe ich noch in Pet? Oh ja, ein Husky in so einem Einödenhaus mitten im Wald und die Rehe stehen quasi an der Terrassentür. Oder Sichtjäger, auch das mit so einem so Sichtjäger, die gefühlt kilometerweit jede Grashalmbewegung wahrnehmen und dann in so einem Neubauhaus wohnen, wo man gefühlt nur Glasfronten hat, wo keine Wände sind und kein Blickschutz, sondern nur Glas rundum gefühlt. Ich glaube, das waren eindrückliche Beispiele und du weißt, was ich meine mit falscher Erwartung und falsche Lebensumgebung. Das hat dann natürlich auch wieder was mit Frust zu tun, den ich aufgezählt habe, Bedürfnisbefriedigung, ja, und mit Sicherheit in dem Fall dann auch zu wenig Schlaf bei den Beispielen und Ängste und. Da kommt dann so alles zusammen und am Ende dann vielleicht auch noch ein Mensch, der sagt, hey, ich möchte einen Hund, der funktioniert, und dann hätten wir da auch noch Druck und die Erziehungsmethode dabei. Ja, wie erkennst du Stress beim Hund? Ich habe das schon gesagt, wie wichtig es da ist, sich die Körpersprache, vor allem eben auch des eigenen Hundes, nochmal klar zu machen, weil so feine Stresssignale, die können erstmal subtil sein, so dass man vielleicht auch, wenn man jetzt noch keinen Hund hatte, sich da gar nichts bei denkt, ja. So der Klassiker zum Beispiel mit Hinsetzen und Kratzen, wo dann viele denken, oh, der ist ans Geschirr nicht gewöhnt oder der, ja, die Leine hat jetzt gezogen oder vielleicht sogar hat er Flöhe oder so. Und in Wirklichkeit ist er überfordert mit der Situation, im Konflikt, frustriert und das Stresssystem ist voll in Wallung. Was können so kleinere Anzeichen sein? Leichtes Zittern zum Beispiel, ja. Oder auch Gähnen in Situationen, wo man jetzt nicht sagt, der ist jetzt gerade müde, sondern der ist überfordert. Ja, der ist da im Konflikt und eben Stresssystem ist in Wallung. Hecheln vielleicht in so Situationen, wo man sich denkt, ist doch gar nicht warm, was hast denn? Also schau dir unbedingt, kann ich nur unbedingt empfehlen, dass du da in die Suchmaschine mal eingibst, Hund Stressgesicht. Da findest du dann immer auch Bilder und sowas finde ich schon mal gut als Beispiel. Grundsätzlich kann man da sagen, wenn man jetzt einen Hund hat, der super plüschig ist im Gesicht mit ganz langem Fell, ist es natürlich schwieriger, muss man ganz klar sagen, ne? Oder auch Hunde, die immer Schlappöhrchen haben, die immer gleich runterhängen, wo man dann ganz gezielt auf die Ohrbasis gucken muss. Aber wenn dann noch plüschiges Fell, dann sieht man die vielleicht gar nicht. Also da so diffizil gucken und ja, vielleicht wirklich schauen, dass du so Detektivin für deinen Hund wirst und da nochmal Fotos machst aus verschiedenen Situationen oder dir Videos anschaust und dann das mal so sammelst. Wie sieht dann genau das Stressgesicht von deinem Hund aus? Die Rute vielleicht, ja, wenn der Schwanz nicht oben steht, so wie sonst, oder so in der Mitte hin und her schwingt, ganz locker, sondern eher zwischen die Beine gezogen wird. Auf sowas, grundsätzlich so angespannte Körperhaltung, merkt man dann manchmal auch so, wenn man den Hund streichelt und dann so quasi die Haut so zuckt, wenn man so in der Nähe der Wirbelsäule auch ist. Oder wenn so ganz plötzliche Wesensveränderungen, wie plötzliche Aggression oder auch kompletter Rückzug deines Hundes, ja, wenn so die Wesensveränderung plötzlich da ist und man sagt, hä, das passt gar nicht zu dir. Zum Beispiel auch beim Schlafverhalten, wenn man sagt, sonst schläft er doch immer so ausgestreckt auf dem Rücken, den Bauch nach oben, und jetzt liegt er immer irgendwie als Kringel im Hausflur, der ist gar nicht mehr bei uns. Ne, all solche Sachen finde ich auch wichtig, die damit einzubeziehen. Grundsätzlich sage ich immer, wenn die Zündschnur kürzer ist, wenn man so das Gefühl hat, Mensch, was ist denn mit dir los? Du bist aber auf einmal schnell irgendwie gestresst, genervt und hältst gar nichts mehr aus. Ne, das ist so dieses, die Zündschnur wird kürzer. Hebeligkeit kann es auch sein, dass man das Gefühl hat, hä, der ist auf einmal irgendwie total wuselig und gar nicht mehr so ruhig. Oder umgekehrt, er ist auf einmal total ruhig und war vorher viel fröhlicher drauf. Hunde, die mehr vokalisieren, mehr fiepen, mehr kläffen, das sind auch oft Anzeichen dafür. Verändertes Fressverhalten kann es zum Beispiel auch sein, wenn man sagt, hey, mein Hund frisst sonst immer super gut und was ist jetzt los? Das könnte ein Anzeichen sein. Dann natürlich auch, habe ich vorhin gesagt, Schmerzen und habe auch die Zähne erwähnt. Wobei das bei Hunden eben so krass ist, ne? Das hört man in der Praxis immer wieder. Ja, aber der frisst noch total gut. Ja klar, ne? Ist normal bei Hunden. Die wissen, dass quasi Fressen wichtig ist und Fressen fühlt sich gut an im Sinne von, dann habe ich keinen Hunger mehr und Schmerzen plus Hunger ist dann doppelt blöd. Also das ist echt kein, ja, aber der kann nichts an Zähnen haben, weil der frisst. Also Hunde fressen zum Teil mit Zähnen, wo wir nur noch wimmernd und heulend im Eck liegen würden. Wenn so Futterbelohnungen plötzlich draußen nicht mehr genommen werden können, wo du sagst, hat er sonst immer genommen, es deutet auch auf ein höheres Stresslevel hin. Spielverhalten verändert, also all solche Sachen, das kannst du da mal sammeln und beobachten bei deinem Hund. Ja, was kann man tun, wenn du eben erkennst, dass dein Hund gestresst ist, dann klar kann man da was machen. Also gerade bei dem Thema Schmerz und Co. habe ich jetzt schon mehreres dazu gesagt. Und gerade wenn dann sowas propagiert wird wie, ja, du hast halt einen Stresshund, dann sieh zu, dass der jetzt keine Entscheidungen mehr treffen soll und darf. Und wenn der nichts mehr entscheiden muss, dann kann er endlich entspannen, übernimm ordentlich die Führung. Da habe ich auch schon Podcast-Folgen zu gemacht. Das ist eher noch das Gegenteil, ne? Weil noch mehr Selbstwirksamkeit wegnehmen bedeutet am Ende noch mehr gestresst sein. Und Wohlbefinden geht runter und nicht hoch. Also das mag dann von außen so aussehen wie, der ist jetzt aufgeräumt, der bleibt jetzt neben mir, der sagt nichts mehr, aber der wird sich dadurch nicht weniger gestresst fühlen, sondern schlechter fühlen. So dieses für Sicherheit sorgen, ja, das ist immer sowas, was da so hingeworfen wird. Ja, dann sorg doch für Sicherheit, aber ja, ne? Also was kann damit gemeint sein? Ich habe vorhin gesagt, Erwartungsunsicherheit. Und wenn wir jetzt das Gegenteil, hey, Sicherheit, genau, wir sorgen für Erwartungssicherheit, dass er sich sicher sein kann, wie ich mit ihm umgehe, dass der Alltag besser strukturiert ist, falls möglich. Ja, dass er ja einfach so Erwartungssicherheit hat in ganz vielen Dingen. Eben auch sowas wie, wenn ich Hilfe brauche oder wenn ich gestresst bin, dann kriege ich keinen Ärger von meinem Menschen, sondern Hilfe und Unterstützung. Und da braucht ein Hund wirklich Stabilität, dass seine Körpersprache richtig gedeutet wird und dass er eine Unterstützung bekommt, wo man sich dann miteinander Strategien erarbeitet. Ja, Körpersprache deines Hundes lernen, habe ich gesagt, das finde ich ganz wichtig dabei. Natürlich, wenn man Stressquellen hat, die zu identifizieren und auch nach Möglichkeit zu reduzieren. Wenn man jetzt sagt, hey, mein Hund hat Stress mit neuen Umgebungen, dann geh nicht mehr jeden Tag in eine fremde Umgebung, sondern mach eher Spaziergänge in Gebieten, wo er sich richtig gut auskennt und dann auch wieder mehr aus sich rauskommt. Das ist auch tatsächlich was, wo ich immer mal höre, ja, aber ist dann ganz praktisch, weil der läuft dann quasi nur neben mir. Ja, klar, für einen Menschen irgendwie praktisch, aber es bedeutet ja, dass dein Hund echt gehemmt ist und sich nicht mehr wohlfühlt und eben sich nicht hundlich verhält, keinen Hobbys nachgeht. Und das ist ja so wichtig, wenn wir um das mentale Wohlbefinden immer wieder drumherum reden und das so wichtig in den Fokus zu nehmen ist. Ja, also sich das da nochmal klar machen. Wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt mit, ich wohne da in einem Haus, wo überall Glasfronten sind und ich habe einen Hund, der so extrem auf visuelle Reize reagiert. Wie kann ich ihn da unterstützen? Okay, ich gucke, dass ich einen Raum etabliere für Entspannung und Ruhe, wo nicht so viele Sichtreize sind, wo ich dann ein Rollo davor mache oder wenigstens Zeiten vom Tag, wo das Rollo davor ist, dass der Hund entspannen kann, weil er nicht mehr so die Sichtreize dauernd vor der Nase hat. Oder eben, wenn man einen weißen Hund hat, Probleme und Stress mit Fremdhundebegegnung, dass man nicht jeden Tag auf die Hundewiese latscht, ja, wo der immer wieder mit sowas auch konfrontiert ist. All solche Dinge. Wenn man sagt, hey, mein Hund hat richtig Probleme mit Geräuschen, dass man an der Geräuschangst arbeitet, finde ich super wichtig. Und gerade auch jetzt bezogen auf Silvester, hey, fang jetzt an. Wenn du weißt, dein Hund hat Stress und richtig Probleme an Silvester, fang jetzt an. Und arbeitet da das restliche Jahr drauf hin. Ja, also sowas. Trainingsmethoden überdenken, natürlich auch hier wieder, gerade wenn ich nehme jetzt wieder mein liebevolles Etikett, so ein Stressi habe, ja, gerade da wirklich im Team des Hundes sein und nicht Auslöser für Stress sein, sondern dem Hund helfen und da echt auf faire Kommunikation und positives Training setzen. Hundetüv beim Tierarzt macht es regelmäßig. Ich mache das schon immer mit all meinen Hunden regelmäßig. Ab einem gewissen Alter gehört da wirklich auch so ja Ultraschall dazu. Milz ist super wichtig ab einem gewissen Alter und wenn man da frühzeitig was erkennt, kann man da echt noch was machen und großes Blutbild, damit man eben auch vom eigenen Hund, von dem individuellen Hund die Werte hat und nicht nur die Normwerte und da dann so eine Regelmäßigkeit bei hat und vergleichen kann, hey, wie waren das letztes Jahr? Also sowas gehört bei mir einfach dazu, bei uns schon immer bei allen Hunden. Ich habe die Zähne erwähnt, ja, sowas eben. So eine Versuchsschmerztherapie habe ich angedeutet, wie man das machen könnte. Physio habe ich genannt. Ja, Expertenpersonen aufsuchen. Hol dir Hilfe und lass dich da unterstützen. Und auch hier nochmal so dieser Einschub, Training hat Grenzen. Ich habe jetzt auch über Geräuschangst gesprochen, über Silvester. Da gibt es immer wieder so Diskussionen über die Medikation, die aktuell wirklich auf Social Media so gebasht wird, wo ich mir denke, was soll das? Das ist ja eh stigmatisiert, ja. Und da werden natürlich dann auch die Menschen gleich mit einbezogen, wenn über solche Themen gesprochen wird. Oh ja, weil das jetzt total in ist, dass alle das und das haben und jetzt Medikamente nehmen, auf einmal auch die Hunde. Und ich bin über so einen tollen Satz gestolpert, den möchte ich unbedingt in diese Folge bringen. Und zwar nicht überdiagnostiziert, sondern endlich nicht mehr ignoriert. Weil wir haben ja Zahlen. Also ich bleibe jetzt mal bei diesem Thema, wo gerade richtig drauf rumgetrampelt wird im Humanbereich ADHS. Es gibt ja Zahlen und Schätzungen, wie viel Prozent der Menschheit ADHS haben. Und da gibt es Zahlen, an denen man sich orientieren kann. Und wenn man dann guckt, wie viele diagnostiziert sind, ist die Zahl sowas von viel, viel, viel kleiner. Das heißt, nur weil jetzt mittlerweile mehr diagnostiziert sind, heißt es nicht, dass es zu viele sind und dass die sich die Diagnose einfach aus Spaß und Freude an die Stirn pappen, sondern dass glücklicherweise es mehr Infos gibt, mehr ausgebildete Personen, die das erkennen können und mehr Menschen Hilfe bekommen, ja. Und genauso sehe ich das auch beim Hund. Ja, es gibt viel mehr Hunde, die richtig krasse Trauma erlebt haben. Richtig krasse Sachen. Und natürlich können die das nicht einfach abschütteln. Und da ist es doch nur toll, wenn man eben sagt, hey, du lebst hier in dieser menschlichen Welt, du kommst damit nicht klar, du hast echt einen Rucksack mit dir, wir haben trainiert wie verrückt und dennoch führst du nicht das qualitative Leben, was du führen könntest, würdest du angstlösende Medikation bekommen. Und wo ist dann das Problem, dass dem Tier mit den Medikamenten geholfen wird, damit es ein qualitativ hochwertigeres Leben führen kann und nicht mehr jeden Tag angstgebeutelt durch die Welt läuft. Also da möchte ich echt nochmal so eine Lanze brechen für das Thema Medikation, weil die bekommt man nicht einfach so. Das wird dann immer wieder auch gesagt, ja, dann wird dem Hund da einfach was eingeworfen. Ich kenne keine Kollegin und keinen Kollegen, die wird es sicher irgendwo vereinzelt geben, so wie im Humanbereich auch. Natürlich gibt es in jedem Berufsstand Leute, wo man sich denkt, wow, aber die gibt es doch überall bei allem. Und das ist halt aber nicht die Masse und das sind nicht alle. Und nein, ich kenne aus meiner Bubble und weit und breit niemanden, der einfach sagt, hey, ich schreibe dir jetzt mal ein Rezept für ein Humanmedikament, was nämlich gar nicht so einfach ist, das zu tun. Und dann hau das mal deinem Hund rein. Ich habe keine Ahnung wie, aber gib's ihm halt einfach. Ist doch ein Quatsch, als ob das jemand leichtfertig machen würde. Ja, also da bitte, ich wiederhole diesen Satz, nicht überdiagnostiziert, sondern endlich nicht mehr ignoriert. Und es nimmt ja niemandem etwas weg, wenn man die Diagnose hat. Und es nimmt auch niemandem was weg, wenn es dem Hund besser geht. Ich habe angekündigt, dass nicht nur das Thema Stress und die Stressis und die falsch verstandenen Hunde mir so am Herzen liegen, sondern ich habe auch angekündigt, dass wir im Hintergrund gerade an einer 5-Tage-Challenge basteln. Und zwar heißt die Challenge Ruhe reinbringen, die 5-Tage-Challenge für hibbelige Hunde. Natürlich habe ich hier richtig ordentlich die Schubladen aufgezogen und Etiketten rausgezogen, damit genau die Leute auch verstehen, hey, ich guck mir das mal an, weil diese Etiketten werden da draußen vergeben. Ja, und das heißt bei den Hunden dann immer wieder, ja, das ist so ein Hebeliger, ja, das ist so ein Sturkopf, ja, das ist so einer, der muss Ruhe lernen. Und deshalb habe ich das mal absichtlich gewählt, damit sich die Personen auch wirklich angesprochen fühlen und sich denken, ja, das probiere ich mal mit meinem Hund. Lerne mit 5 Übungen, wie du in stressigen Situationen Zugang zu deinem Hund findest. In 5 Tagen gibt es eben 5 Übungen und am 5. Tag gibt es noch zusätzlich ein Live-Webinar mit mir. Tatsächlich alles kostenlos für 0 Euro. Ich mache sowas ja immer wieder regelmäßig, damit es nicht heißen kann, ja, aber zu positiven Training gibt es ja keinen Zugang. Doch, mache ich absichtlich und ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die finanziell nicht irgendwie im Geld schwimmen. Und deshalb möchte ich auch zu positivem Training immer wieder Wissen rausbringen. Also sei super gerne dabei. Es kostet nichts. Es ist kein Haken dabei. Du kannst einfach die Challenge genießen. Du bist mir dafür nichts schuldig. Ich freue mich aber, wenn du mich an euren Erfolgen teilhaben lässt. Und ja, auch wenn du bisher anders trainiert hast oder noch gar nicht trainiert hast, sei super, super gerne dabei. Wie gesagt, geh gerne auf dogs-connection.de/willkommen. Oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes. Es gibt sogar ein Challenge-Gewinnspiel. Du kannst einen Selbstlernkurs Stresslass nachgewinnen. Ich sag's mal nur. Aber alle Infos ganz, ganz ordentlich in ja, den Shownotes, in dem Link. Einfach draufklicken, dann kommst du auf eine Seite, wo alles draufsteht. Ich hoffe, ich habe mit der Folge wieder so ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ja, ein paar Sachen reingebracht, wo du dir denkst, ho, cool, das habe ich bisher anders gedacht oder anders gehört. Und ich freue mich wie immer, wenn wir in den Austausch gehen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.